Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Meier. Hallo und guten Tag. Es gibt Ärger in der CDU in Sachsen-Anhalt. Der Fraktionsvize hat Gedankenspiele über eine Koalition mit der AfD angestellt. Die CDU-Parteispitze ist nicht amüsiert. Gleich dazu ein Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU in Sachsen-Anhalt, Siegfried Borgwardt. Außerdem, der hessische Verfassungsschutz gerät im Zuge der Ermittlungen rund um den Mordfall Walter Lübcke unter Druck. Mehr Informationen dazu gleich. Und wir schalten zur ersten internationalen Großdemonstration Fridays for Future nach Aachen, wo zurzeit mehrere tausend Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die CDU ist um Schadensbegrenzung bemüht, so hat man den Eindruck, wenn es darum geht, die Äußerungen aus der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt von gestern zu relativieren. Gestern ist ein Interview des CDU-Fraktionsvizes in Sachsen-Anhalt, Ulrich Thomas, erschienen in der Mitteldeutschen Zeitung, in dem er sagt, dass eine Koalition mit der AfD nicht generell ausgeschlossen werden sollte. Sie sei zwar im Moment nicht denkbar, aber vielleicht in 2 oder 5 Jahren, je nachdem, ob sich in der AfD liberalere Kräfte durchsetzen würden. Ziemlich deutliche Worte gab es danach von der CDU-Spitze in Berlin mit Verweis auf einen Parteitagsbeschluss, der jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt. Der CDU-Parteichef von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, legte gestern dann noch eigens in einer Pressekonferenz nach und sagte, eine Koalition mit der AfD werde es mit ihm nicht geben. Am Telefon bei mir ist der CDU-Fraktionschef im Landtag von Sachsen-Anhalt, Siegfried Borgwardt. Herr Borgwardt, warum hält sich die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt nicht an die Parteitagsbeschlüsse der CDU?
Also diese Äußerung ist ja bezugnehmend auf die Rückfrage zu einer Wahlanalyse der Kommunalwahl und der Europawahl, die vor kurzem auch in Sachsen-Anhalt war. Und da hat unter anderem Ulrich Thomas eine Wahlanalyse vorgelegt. Das, was Sie mich jetzt fragen, steht nicht in dieser Analyse, sondern das ist Ergebnis einer Nachfrage, in dem er sich so geäußert hat. Das wollte ich gerne mal richtigstellen.
Aber dennoch, wenn ich da gleich einhaken darf, es gibt ja immer mal wieder, sagen wir mal, Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen CDU und AfD. Warum passiert das immer wieder?
Also nach unserer Sicht werden die herbeigeredet, die gibt es nicht. Wir haben eine ganz klare Sprachregelung bei uns und wir haben das also auch mit wissenschaftlicher Begleitung und Demoskopen gemacht. Wir haben bei uns zum Beginn der Koalition, bei uns klar war, dass das Verhältnis zur AfD definiert werden muss, auch aus Sicht unserer Koalitionspartner, haben wir ein Papier erarbeitet und beschlossen einstimmig, das heißt abgrenzen, aber nicht ausgrenzen. Es gibt keinerlei Form der Zusammenarbeit. Wenn 3 Leute bei einem Minderheitenrecht mit denen gestimmt haben, dann ist das keine Zusammenarbeit.
War das Interview so mit Ihnen abgesprochen, Herr Borgwardt?
Nein, das muss er auch nicht. Wenn wir offizielle Unterlagen der CDU-Landtagsfraktion rausgeben, bin ich derjenige, der Erklärungen nach außen abgibt. Aber Interviewanfragen kann ich nicht reglementieren. Und wenn jemand eine Interviewanfrage für ein Fraktionsmitglied hat, dann gehe ich natürlich davon aus und insofern unterstütze ich diesen Passus auch nicht, weil er auch nicht den Realitäten entspricht und auch nicht Bestandteil dieses von ihm verbreiteten Papiers ist. Ansonsten gebe ich die. Aber ich kann nicht Einfluss nehmen, wenn jemand als Abgeordneter, Freigewählter eine Interviewanfrage kriegt. Aber nicht für die Fraktion der CDU und das hat er auch nicht getan.
Nochmal zur Erklärung, das Papier, auf das Sie abheben, ist ein internes Papier, in dem die beiden Fraktionsvizes die Verluste, die Stimmenverluste der CDU bei der Europa- und Kommunalwahl analysieren.
Versuchen zu analysieren. Sie kommen ja zu keinen Schlussfolgerungen. Wie Sie vielleicht, wenn Sie das Papier tatsächlich kennen und gelesen haben, werden Sie wissen, dass das eine Aneinanderreihung von Wahlanalysen ist. Da kann man auch geteilter Meinung dazu sein. Also wir werden das sicherlich auch im Landesvorstand am Montag besprechen. Aber das ist der Ausgangspunkt, wo er dann interviewmäßig angefragt wurde. Er hat keine Erklärung für die CDU abgegeben. Das behauptet auch keiner. Ich will es nur noch mal klarstellen. Und insofern war das auch mit mir nicht abzustimmen.
Das hört sich so an, als ob es durchaus unterschiedliche Meinungen gibt in Bezug auf die Aussagen der beiden Fraktionsvizes. Wie war denn das Echo in Ihrer Fraktion auf das Interview gestern?
Ich muss da noch mal etwas ausholen. Das ist als erstes eine Sache der CDU-Partei im Land. Der Hauptinitiator hat auch nicht unterschrieben als Fraktionsvize, sondern als Kreisvorsitzender Harz. Das ist einer unserer größten Kreisverbände. Und insofern ist eine Wahlanalyse einer Kommunal- und Europawahl kein ordinäres Thema der CDU-Landtagsfraktion, sondern der CDU-Landespartei. Und so müssen Sie dieses Papier einschätzen. Das ist also kein Papier der CDU-Fraktion. Wir haben darüber auch nicht abgestimmt oder in irgendeiner Weise befunden. Das werden wir jetzt mit der Landespartei am Montag im Landesvorstand machen.
Und welche Marschrichtung werden Sie da vorgeben, Herr Borgwardt?
Ja, die ist völlig klar. Wir haben klar gesagt, bei uns gibt es keine, wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist für uns völlig klar, das steht außer Frage.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die CDU in Sachsen-Anhalt, vielleicht nicht jetzt, aber doch in ein paar Jahren, wie Herr Thomas sagt, aus Gründen des Machterhalts sich weiter an die AfD orientiert und Abstand nimmt von der ungeliebten Kenia-Koalition mit SPD und Grünen?
Also eins ist auch klar. Wenn die Mehrheitsverhältnisse anders gewesen wären, dann hätten unsere beiden Partner lieben gern Rot-Rot-Grün gemacht. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite ist, die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hatte ja eine andere Option. Die haben wir aus ganz bestimmten Gründen bewusst nicht gemacht. Und deswegen sind wir in die schwierige Kenia-Koalition als Koalition der Vernunft gegangen.
Alle die anderen Option hatten mit der AfD Variante. Zusammenzugehen.
Alle anderen hatten ja gar keine Alternative. Die hätte bei uns in einer theoretischen Sekunde bestehen können. Der haben wir uns aber bewusst verschlossen. Und das haben wir in großer Einheit in der Fraktion beschlossen.
Ihr Vize Ulrich Thomas sagt, es ist im Moment nicht denkbar, aber sollten sich liberalere Kräfte in der AfD Sachsen-Anhalt durchsetzen, dann ja. Wie sehen Sie das, Herr Borgwardt?
Ich sehe zurzeit keine liberaleren Kräfte. Und deswegen kann ich nicht in eine Glaskugel gucken. Ich kann Ihnen nur sagen, was wir für diese Legislatur und insgesamt in der CDU-Fraktion beschlossen haben, dass wir keine Zusammenarbeit mit der AfD in welcher Form auch immer machen.
Siegfried Borgwardt war das, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Bei den Ermittlungen rund um den Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke tauchen immer weitere Fragezeichen auf. Der Hauptverdächtige Stefan E., der vor knapp einer Woche festgenommen wurde, ist in die rechtsextreme Szene in Nordhessen verstrickt. Eventuell gibt es sogar Verbindungen zur NSU rund um Uwe Böhnhardt und Uwe Wohlleben und ihrer Mordserie zu Beginn der 2000er Jahre. Mehrere Stimmen fordern jetzt die Herausgabe entsprechender Ermittlungsakten des Landesverfassungsschutzes, die bislang unter Verschluss gehalten werden. Ludger Fittgau berichtet.
Der hessische Verfassungsschutz gerät im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zunehmend in die Kritik. Denn zunächst hatte die Wiesbadener Behörde erklärt, dass es zum tatverdächtigen Rechtsextremisten Stefan E. keine Erkenntnisse mehr gäbe, weil er seit 2009 nicht mehr auffällig gewesen sei. Deshalb seien die Daten aus seiner Akte nach der üblichen 5-Jahres-Frist gelöscht worden, so der hessische Verfassungsschutz zunächst. Doch das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte hingegen betont, dass seit 2012 alle Akten mit Bezug zu den Morden des nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, nicht mehr gelöscht werden dürfen. Das Hessische Landesamt korrigierte seine Aussagen daraufhin. Die Daten seien durchaus noch rekonstruierbar. Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, wies nun im ZDF darauf hin, dass auch der hessische NSU-Untersuchungsausschuss immer wieder mit der mangelnden Bereitschaft zur Transparenz des Landesverfassungsschutzes zu kämpfen hatte.
Ich weiß selber aus unserer Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, dass wir wirklich teilweise um jedes Blatt Papier, um jede Akte, die wir nicht geschwärzt haben wollten, kämpfen mussten. Wir haben einen Bericht zur Aufarbeitung der NSU-Mordserie durch das Landesamt für Verfassungsschutz, der ist für unglaubliche 120 Jahre als geheim eingestuft worden, Verschlusssache bis ins Jahr 2134. Das ist Wahnsinn. Ja, und das ist natürlich das Gegenteil von Aufklärung, das Gegenteil von Transparenz.
In der ZDF-Sendung Maybrit Illner bekundeten sowohl der bayerische Innenminister Joachim Herrmann als auch der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stefan J. Kramer, dass man in ihren Bundesländern solche Sperrfristen nicht mehr habe. Stefan J. Kramer.
Schauen Sie, Thüringen hat seinerzeit sämtliche Akten offengelegt an die Untersuchungsausschüsse, sowohl in Thüringen im Parlament als auch im Bundestag. Es war im Übrigen eine CDU-Ministerpräsidentin, die dafür gesorgt hat, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Ich denke, das gehört zur Geschichte dazu. Wir haben mächtig Prügel dafür bezogen, weil das nicht nur völlig unüblich ist unter Nachrichtendienstlern, sondern weil das natürlich auch konkrete Gefahren bei möglicher Enttarnung für eventuell Quellen bzw. die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes bedeutet. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich die hessischen Kollegen jetzt weder kommentieren noch in irgendeiner Form bestrafen möchte. Ich kann es nicht verstehen, warum man hier nicht alles auf den Tisch legt.
Das reicht
selbst
schon.
Auf die Gefahr hin, dass man eben eigene Fehler zugeben muss. Denn es geht hier darum, dass wir auch das Vertrauen der Bevölkerung brauchen für unsere Arbeit.
Auch Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer, betonte, der vom Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz beanspruchte Quellenschutz für die Dauer von 120 Jahren dürfe in diesem Fall nicht gelten. Der Rechtsextremismus-Experte Olaf Sundermeier hofft, dass eine Freigabe der hessischen Behördenakten auch mehr Licht in die Kasseler rechtsradikalen Szene bringt. Er wies bei Maybrit Illner auf aktuelle Recherchen der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen Zeitung, kurz HNA, hin. Die Kasseler Regionalzeitung hatte über eine Kneipe in Kassel berichtet, in der sich die örtliche Szene jahrelang getroffen hatte.
Wo sich Stefan E. mit seinen Kumpels, mit seinen Nazi-Kumpels regelmäßig getroffen hat. Ich kenne diese Kneipe auch ganz gut. Dort sollen nach Auskunft der Wirtin Beate Zschäpe auch verkehrt haben mit diesen Leuten. Mit Stefan E. sogar jemand wie Ralf Wohleben, also derjenige, der die Tatwaffe, die Cesca, besorgt hat für das Terrortrio, ist bestens befreundet, bekannt mit eben jenen Neonazis, nicht nur aus Hessen, als auch aus Dortmund, wird dort im Prinzip gefeiert als jemand, der im Prinzip aufrecht dort mitgewirkt hat. Und über all diesen Kontext und über all diese Informationen brauchen wir erhellende Erkenntnisse, die unter Verschluss zu halten. Und ich unterstelle, dass es genau solche Erkenntnisse sind, die in dieser Akte zu finden sind. Das ist schon ein Skandal.
Aktuell bewegt in Kassel auch ein Wohnungsbrand die Öffentlichkeit, bei dem es möglicherweise einen Zusammenhang mit den Mordermittlungen gegen den verdächtigen Stefan E. geben könnte. Am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr sei im Haus des führenden Kasseler Rechtsextremisten Mike S. ein Feuer ausgebrochen, so ein Polizeisprecher. Eine Wohnung sei ausgebrannt. Mike S. gilt als enge Bezugsperson von Stefan E. Die Ermittler schließen einen Anschlag nicht aus. Allerdings, der NSU hat seine Spuren mittels Bränden zu verwischen versucht. Auch daran erinnert man sich angesichts des aktuellen Wohnungsbrandes. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier mahnt, nicht zu schnell von einem Einzeltäter auszugehen. Die Kasseler Naziszene gilt als sehr eng vernetzt.
Ein Beitrag war das von unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau. Im nordrhein-westfälischen Aachen demonstrieren zurzeit mehrere tausend Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz. Es ist die erste internationale Fridays for Future Großdemo. Bis zu 20.000 Teilnehmer aus 16 Ländern werden erwartet. Der Ort Aachen ist nicht zufällig gewählt. Das rheinische Braunkohlerevier ist gleich um die Ecke. Und ganz in der Nähe, in Viersen, haben sich weitere Klimaschutzaktivisten von der Bewegung Ende Gelände zu einem Protestcamp versammelt. Unsere Reporterin ist mit dem Ü-Wagen bei der Großdemo der Fridays for Future Bewegung vor Ort. Vivien Leue, wie groß ist die Demo denn zurzeit?
Ja, also die Fridays for Future Organisatoren sprechen von weit mehr als 10.000 Demonstranten, die schon hier sind. So vor anderthalb Stunden sagte mir ein Sprecher, dass aber einige noch am Anreisen sind, weil Züge so voll waren, dass sie warten mussten, den nächsten nehmen mussten. Und die Polizei hat noch keine offiziellen Zahlen herausgegeben, aber mir auch bestätigt. Das sind sicherlich 10.000 bis 15.000, bis zu 20.000 sollen es heute im Laufe des Tages noch werden. Und jetzt sind gerade hier vor diesem Fußballstadion in Aachen die Demonstrationszüge angekommen und es dauert auch noch. Also diese Tausenden, die pilgern hier noch alle hin auf diesen Vorplatz vor das Fußballstadion und bis 18, 19 Uhr soll hier mindestens noch Programm sein.
Man hört es auch ganz gut bei Ihnen im Hintergrund. Die Polizei hat umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Warum?
Ja, natürlich müssen solche Demonstrationen geschützt werden. Und hier ist es auch so, ich habe wirklich viele, viele junge Schüler gesehen. Also Schüler weit unter 16. Ich habe mit einem 12-Jährigen, mit einer 11-Jährigen gesprochen. Da war dann die Mutter auch in der Nähe. Aber unter tausenden Demonstranten verliert man sich vielleicht auch mal. Also da ist es schon wichtig, allein aus der Sicherheit der Demonstranten her gesehen, dass die Polizei das absichert, auch natürlich den Verkehr. Und dann ist es so, dass es nicht weit von hier auch die Aktionen von Ende Gelände gibt. Die haben heute schon angekündigt, mit 4.000 Aktivisten einen Braunkohletagebau zu blockieren oder eine Bahn, Kohlebahn, die dorthin und zurückführt. Und auch darauf sind die Polizisten gewappnet. Also diese ganze Region hat sehr viel zu tun heute, was Sicherheit und Rettungskräfte anbelangt.
45 Kilometer in etwa sind diese beiden Demo-Standorte Aachen und Viersen voneinander entfernt. Diese Ende-Gelände-Aktion, die Sie genannt haben, stehen die im Zusammenhang mit der Fridays for Future-Demo heute?
Also beide Gruppen haben sich miteinander solidarisiert, haben sich aber auch insofern abgegrenzt, als dass sie gesagt haben, Fridays for Future stehen wirklich nur für friedliche Demos, also wirklich für Demonstrationszüge und später dann auch Protest auf der Bühne. Und Fridays for Future, der Ende Gelände hat gesagt, wir gehen einen Schritt weiter, wir planen zivilen Ungehorsam, der auch friedlich ist, so sagt das Ende Gelände, aber der möglicherweise Straftaten mit einschließt, weil es dann ein Hausfriedensbruch ist, wenn sie zum Beispiel in einen Braunkohletagebau eindringen. Und diese Abgrenzung haben beide Gruppen gemacht und haben auch gesagt, jeder muss für sich entscheiden, welche Protestform für ihn noch möglich und gut ist. Also es vermischt sich ein bisschen und vor allem aber das Ziel ist das gleiche. Also alle sagen, wir müssen weitaus früher aussteigen aus der Braunkohle als 2038 und wir brauchen jetzt keine Solidaritätsbekundungen von irgendwelchen Politikern, auch nicht von den Grünen, wurde mir gesagt, sondern bitte macht was, macht etwas, woran wir uns festhalten können, dass die Zukunft noch so lebenswert ist, wie wir sie aktuell noch haben.
Sind denn Konflikte zu erwarten zwischen der Polizei und den Aktionen von Ende Gelände heute und auch morgen, wenn die Fridays for Future Demonstranten dazukommen?
Also sagen wir es mal so, die Polizei ist darauf vorbereitet. Allein als ich heute Morgen hier in die Region gefahren bin, vom etwa eine Stunde entfernten Düsseldorf aus, so habe ich zwei Wasserwerfer auf der Autobahn gesehen. Mehrere waren auch schon vor Ort. Es sind Kräfte aus dem ganzen Bundesgebiet auch angefordert worden. Die Polizei ist darauf eingestellt, dass wenn es Zusammenstöße gibt, also wenn quasi zum Beispiel die Polizei die Aktivisten zurückhalten will und die aber trotzdem weitergehen in Richtung Braunkohletagebau Abbruchkante, dass sie dann zurückgeholt werden.
Dankeschön. Live aus Aachen von der Fridays for Future internationalen Großdemo war das unsere Reporterin Vivien Leue.